Hallo und herzlich willkommen bei den Frauen von damals, dem Podcast über Frauen um 1900, die neue Wege gingen. Mein Name ist Bianca Walter, ich bin Historikerin und wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch mit auf Streifzüge durch die Geschichte von Frauen, die Grenzen verschoben, übertraten oder gleich ganz sprengten. Wir reden über Biografien und über Hintergründe und Zusammenhänge, über Entscheidungen, die uns manchmal überraschen, vielleicht manchmal auch befremden, und darüber, wie Frauen versuchten, in einer komplizierten Landschaft aus Chancen und Hindernissen ihren Weg zu machen. Sei es allein, zu zweit oder im Rahmen einer ganzen Bewegung. Den Anfang möchte ich machen mit zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Martha Mosse und Friederike Wieking, die 1926 und 1927 die beiden ersten Polizeibeamtinnen Berlins wurden. Polizeibeamtin, das scheint als Thema vielleicht erstmal wenig glamourös, gerade im Zusammenhang mit den 20er Jahren. Die 20er Jahre, denkt man, das war doch Musik, das war Tanz auf dem Vulkan, das waren klebrige Wimperntusche, Fransenkleider und wie Kostbarkeiten gehütete kunstseidene Strümpfe. Und ja, das waren sie auch, für viele junge Frauen, zumindest in den Großstädten und am Wochenende. Die 1920er Jahre waren aber auch ein Jahrzehnt, in dem Frauen große Fortschritte im Berufsleben machten, auch bei der Polizei. Wenn ihr die Serie Babylon Berlin gesehen habt, dann habt ihr vielleicht so ein gewisses Bild von Polizistinnen in den 20er Jahren im Kopf. Da seht ihr eine Frau aus der Arbeiterklasse, die sich als Schreibkraft hocharbeitet, dann von einem Mann entdeckt wird, der ihr Potenzial entdeckt und sie fördert, bis sie dann als Polizeiassistentin bei der Mordkommission arbeitet. Nur, ganz so lief's im wahren Leben nun mal nicht. Und deswegen schauen wir uns heute mal zwei Frauen an, die es bei der Polizei tatsächlich gegeben hat. Und jede der beiden wäre für sich schon eine eigene Podcast-Folge wert, aber ich finde, gerade im Kontrast miteinander werden sie nochmal besonders spannend. Sie kamen aus völlig unterschiedlichen Verhältnissen, begegneten sich dann vermutlich in der Frauenbewegung, später dann auch auf der Arbeit, und nach 1933 gingen ihre Lebenswege diametral auseinander. Dazu kommen wir später noch. Fangen wir erstmal mit der älteren der beiden an. Martha Mosse wurde 1884 in eine prominente jüdische Familie hineingeboren. Ihr Vater war Jurist, ihr Onkel war der berühmte Zeitungsverleger Rudolf Mosse. Als Martha 2 Jahre alt war, zog die Familie nach Japan. Der Vater hatte dort eine Stelle bekommen, bei der er beim Aufbau der Verwaltung beraten sollte. 1891, da war Martha gerade schulpflichtig geworden, ging es nach Königsberg. Sie bekam Privatunterricht und besuchte dann eine höhere Töchterschule. Die Schulzeit endete 1902. Als bürgerliche höhere Tochter war für Martha Mosse erstmal keine Berufsausbildung oder Berufstätigkeit vorgesehen. Aber so ganz zur Untätigkeit war sie auch nicht verdammt. Die Familie reiste offenbar viel und es ist davon auszugehen, dass es auch hier und da noch ein bisschen Privatunterricht gegeben hat. 1907 zog die Familie dann nach Berlin. Martha Mosse war mittlerweile 22, 23 und dort nahm sie Gesangsunterricht. Das hätte sie wohl ganz gerne professionell betrieben, aber sie musste feststellen, dass die Stimme dann doch keine Gesangskarriere hergab. Statt dem Traum nachzuhängen, orientierte Martha Mosse sich dann anderweitig, und zwar zunächst in Richtung soziale Arbeit. 1910 begann sie bei der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge zu arbeiten. Wie sie selbst schreibt, ehrenamtlich, aber vollberuflich. Also sprich in Vollzeit, aber Geld bekam sie dafür nicht. Das war für Frauen im gehobenen Bürgertum und insbesondere im jüdischen Bürgertum nicht so die absolute Ausnahme. Da gab es eine ganze Bewegung, insbesondere von jüdischen Frauen initiiert, die später dann auch zur Professionalisierung der sozialen Arbeit als Berufsfeld führte. Maßgeblich zu nennen ist da Alice Salomon, die 1908 die erste interkonfessionelle soziale Frauenschule Deutschlands gründete. Das war in Berlin. Und an genau dieser sozialen Frauenschule hat Martha Mosse auch Kurse besucht. Sie blieb 6 Jahre im Bereich der sozialen Arbeit. 1916 entschloss sie sich dann aber doch, ein Jurastudium aufzunehmen. Das schloss sie 1920, also schon 4 Jahre später, mit der Promotion ab. Es war gar nicht so unüblich damals, dass die Promotion relativ schnell kam und dass es auch der erste Studienabschluss war, den eine studierende Person erwarb. Frauen durften übrigens in Preußen noch gar nicht so lange studieren. Seit 1908 hatten preußische Universitäten ihre Tore für Frauen geöffnet. Das Studium war für Martha Mosse ganz offensichtlich nicht nur Arbeit, sondern auch ein bisschen Vergnügen. Während der Arbeit an ihrer Doktorarbeit 1919 lernte sie nämlich in der Bibliothek jemanden kennen, und zwar die Bibliotheksassistentin. Die hieß Erna Sprenger, war die Tochter eines Delikatessenhändlers aus Berlin-Mitte. Und ja, die beiden freundeten sich offensichtlich ziemlich gut an. Wann genau mehr daraus wurde, ist nicht so ganz klar. Erna Sprenger heiratete 1921 einen gewissen Dr. Eugen Stock. Da war sie 36, er einige Jahre jünger. Aber was das genau für ein Arrangement war, das ist nicht so ganz herauszubekommen. Jedenfalls ließen die beiden sich 1927 wieder scheiden. Und zumindest den Adressbüchern nach zu urteilen, zogen Erna und Martha ziemlich bald nach dieser Scheidung zusammen. Wobei man aber dazu sagen muss, die Adressbücher, die verzeichnen natürlich nur die offizielle Meldeadresse. Wie das Arrangement de facto aussah, das werden wir wohl nicht herausfinden können. Wir haben aus Martha Mosses Nachlass nur relativ diskrete Bezugnahmen auf Erna Stock oder Frau Stock als ihre Freundin. Aber Erna Stock war in der Familie und wohl auch im Bekanntenkreis als Martha Mosses Partnerin und ständige Begleitung bekannt und akzeptiert. Sie war auch einer der Gründe, warum Martha Mosse, anders als nahezu der gesamte Rest der Familie, niemals emigrierte. Erna Stock war nicht Jüdin und hätte vermutlich demnach auch kein Visum bekommen. Ich denke, wir können Erna Stock getrost als die große Liebe in Martha Mosses Leben bezeichnen. Sehr viele Jahre später, als Martha Mosse bereits aus dem Ghetto Theresienstadt zurückgekehrt war, also nach dem Zweiten Weltkrieg, schrieb sie einmal an ihre Schwester, da ging es eben um diese Zeit in Theresienstadt, und da schrieb Martha Mosse, dass es der Gedanke an Erna Stock gewesen war, der sie am Leben gehalten hatte. Die, Zitat, Hoffnung, dass wir einmal wieder zusammen sein würden wie früher. Ja, aber an der Stelle der Geschichte sind wir noch lange nicht. Jetzt bleiben wir erstmal bei den 20er Jahren. 1921 hospitierte Martha Mosse nach ihrem Studienabschluss nämlich zunächst einmal bei einem Rechtsanwalt. Dann arbeitete sie ein halbes Jahr lang beim Amtsgericht Schöneberg als Referendarin ohne gestalterische Befugnisse, also weit unter ihrer Qualifikation und selbst das nur auf Erlaubnis vom Kammergerichtspräsidenten. Frauen waren damals in der Berufswelt noch überhaupt nicht gerne gesehen im juristischen Bereich, teilweise auch gar nicht zugelassen. Anwältin durften Frauen sowieso überhaupt erst seit 1922 werden. Das hat eine ganz interessante Geschichte. Um nämlich zur Anwaltschaft zugelassen zu werden, musste eine Person schöffenfähig sein, sprich also als Schöffe oder Schöffin beim Schöffengericht dienen können. Und das war Frauen eben nicht möglich, denn Schöffinnen gab es nicht. Also Frauen waren per se nicht schöffenfähig und konnten damit auch die Anwaltszulassung nicht bekommen. Diese Schöffenfähigkeit, die kam 1922 und eben wie gesagt damit auch die Zulassung zum Anwaltsberuf. Martha Mosse ging diesen Weg allerdings nicht. Sie wurde am 4. August 1922 auf Anordnung des Innenministers als Hilfsreferentin ins Polizeipräsidium berufen, also diese sogenannte Rote Burg am Alex. Sie trug noch nicht den Titel Polizistin bzw. Polizeirätin. Das war eine Beförderung, die erst einige Jahre später kam, und zwar im Jahre 1926. Und damit war Martha Mosse die erste Frau in der Rothenburg am Alex, die diesen Titel Polizeirätin führen durfte. Sie arbeitete in der sogenannten Theaterabteilung, und zwar im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. Das heißt, sie war dafür verantwortlich, dass bei Filmaufnahmen und Theateraufführungen Kinder- und Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden würden. Und ihr ging da wohl auch ein gewisser Ruf voraus, dass sie sehr kleine Kinder nicht so gerne an Filmsets oder auf der Bühne sah. Zumindest berichtet Martha Mosse selbst von einem wahrscheinlich gutmütigen Spottgedicht, das in Bühnenkreisen kursierte und das wohl die Zeile enthielt: Fräulein Mosse sagt, mir ist das Schnuppe, nehmt doch einfach eine Puppe. Ja, das war also ihre eine Tätigkeit, die Einhaltung von Kinder- und Jugendschutzbestimmungen bei Film und Theater. Später kam noch eine weitere interessante Tätigkeit dazu, nämlich die Zuständigkeit als Leiterin der Prüfstelle für Schund- und Schmutzliteratur. Und das war eine extrem interessante Tätigkeit, insbesondere wenn wir sie vor Martha Mosses eigenem Hintergrund betrachten. Es gab nämlich damals, seit 1927, das sogenannte Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Das war ein ziemlich mit heißer Nadel gestricktes Gesetz mit gerade mal 6 Paragraphen. Das besagte, dass sogenannte Schund- und Schmutzliteratur unter Werbe- und Aushangverbot gestellt werden konnte. Problem, was Schund und Schmutz war, definierte das Gesetz leider nicht. Das festzustellen, blieb sogenannten Prüfstellen vorbehalten. Und deren gab es in Deutschland 3, eine Oberprüfstelle in Leipzig und 2 weitere, von denen eine in Berlin war. Und Martha Mosse war zuständig für diese Berliner Prüfstelle. Will heißen, bei ihr gingen Anträge ein, die sie dann sichtete und an diejenigen weiterleitete, die dann die Entscheidung zu treffen hatten. Das war ein Gremium aus 69 Personen aus dem Literatur- und Bildungsbereich. Die fällten dann die Entscheidung und was für Schund und Schmutz befunden wurde, landete dann auf einer Liste und durfte fortan nicht mehr beworben, öffentlich ausgehängt oder an Personen unter 18 herausgegeben werden. Wenn es sich um eine Zeitschrift handelte und mehr als 2 Ausgaben dieser Zeitschrift betroffen waren, dann wurde die ganze Publikation für 3 bis 12 Monate indiziert. Um mal so eine Vorstellung für das Volumen zu bekommen: innerhalb von 8 Jahren wurden 378 Titel geprüft, 210 tatsächlich als Schund- und Schmutzschriften eingestuft, aber Anträge wird es wohl weit mehr gegeben haben. Teils hat Martha Mosse die wohl selbst sanft abgebügelt, denn so ein nicht näher definiertes Gesetz, das ruft natürlich auch einige sehr besorgte Bürgerinnen und Bürger auf den Plan, die wahrscheinlich am liebsten gleich alles indizieren lassen würden, was nicht ihrer eigenen Sexualmoral entsprach. Ziemlich interessant ist, dass dieses Gesetz auch von einigen bürgerlichen Frauenrechtlerinnen maßgeblich betrieben und gefordert worden war. Zu nennen insbesondere Gertrud Bäumer, die mittlerweile Reichstagsabgeordnete für die linksliberale DDP war. Und es war tatsächlich die ehrliche Intention dahinter gewesen, die Jugend zu schützen, also Jugendschutz zu betreiben. Nur das Problem war, und darauf wiesen auch zeitgenössische Kritiker wie zum Beispiel Kurt Tucholsky hin, dass man ja mit so einem Aushangverbot an einem Symptom von, Tucholsky sagte, glaube ich, 8-rangiger Wichtigkeit herumdokterte, statt eine effektive, vielleicht sogar präventive Jugendarbeit zu machen, die diesen Namen auch verdient. Das wäre natürlich sehr, sehr viel teurer geworden. Nur die Frage ist, ob ein solches Schund- und Schmutzgesetz als, ja, man mag vielleicht sagen, kleine Lösung oder Billiglösung überhaupt eine jugendliche Person vor irgendwas geschützt hat oder ob es nicht vielleicht doch Symbolpolitik war. Wie dem auch sei, ein weiterer interessanter und gar nicht mal unironischer Zusammenhang ist vor geraumer Zeit einigen queeren HistorikerInnen aufgefallen, unter anderem Jens Dobler. Unter den Zeitschriften, die über Martha Mosses Schreibtisch gingen, waren nämlich auch Publikationen der Berliner homosexuellen Bewegung. Unter anderem auch die Zeitschrift Die Freundin, das Vereinsorgan des Damenclubs Violetta. Das ist eine ganz wunderbare Zeitschrift mit Berichten über lesbisches Leben in den 1920ern und frühen 30ern, mit Veranstaltungshinweisen, mit Anzeigen für Clubs und Partys und Büchern, mit Liebesgedichten und erotischen Kurzgeschichten. Wobei über die literarische Qualität der letzteren die Meinungen wohl etwas auseinandergingen. Und nicht alle gleichgeschlechtlich liebenden Menschen der Weimarer Republik waren Fans dieser Zeitschriften. Zum einen gab es sehr viele, insbesondere bürgerliche Frauen, die Begriffe wie homosexuell nicht oder zumindest nicht öffentlich für sich verwendeten und zur homosexuellen Community auch überhaupt keinen Kontakt suchten. Das konnte unterschiedliche Gründe haben. Viele fanden, dass der Begriff homosexuell sie und ihre Liebe zu stark über ihre Sexualität definiert. Und das gefiel insbesondere vielen Frauen der Mittelschicht nicht. Und das hat auch erstmal, würde ich sagen, nichts mit einer angeblichen Prüderie bürgerlicher Frauen zu tun, sondern damit, dass diesen Frauen sehr wohl klar war, dass es ihnen eher schaden als nutzen würde, wenn ihre Sexualität in den öffentlichen Fokus gerückt wird. Und man darf nicht vergessen, bürgerliche Frauen konnten relativ unbehelligt zusammenleben. Es war aber eine prekäre Gratwanderung zu meistern. Denn die Bedingung dafür war, dass nicht offen über Sexuelles gesprochen wurde. In vielen Familien oder auch Bekanntenkreisen war es sicherlich ein offenes Geheimnis, aber es wurde eben nicht drüber gesprochen. Und ich vermute mal, dass Martha Mosse und Friederike Wieking zu dieser Gruppe gehörten. Zumindest ist von beiden kein Kontakt zur lesbischen Szene Berlins überliefert. Und es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn dem so gewesen wäre. Heißt aber übrigens nicht, dass frauenliebende bürgerliche Frauen keinen Kontakt zu anderen Frauenpaaren hatten. Den hatten viele sehr wohl, gerade innerhalb der Frauenbewegung, wo weibliche Lebensgemeinschaften etwas völlig Normales waren. Und dann gab es auch offen homosexuell lebende Menschen, die mit diesen Publikationen wie Die Freundin oder den schwulen Pendants, die es auch gegeben hat, nichts anfangen konnten. Zum Beispiel der schwule Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der soll kein Fan dieser Zeitschriften gewesen sein. Martha Mosse möglicherweise auch nicht. Aber was sie sich dachte, als die Freundin auf ihrem Schreibtisch landete, das wird wohl auf ewig ihr Geheimnis bleiben. So, jetzt lassen wir Martha Mosse aber gedanklich mal mit ihren Zeitschriften im Büro alleine und wenden uns der Kollegin zu, die ein Jahr später als sie in den Beamtinnenstand erhoben wurde. Friederike Wieking wurde 1891 in Gildehaus nahe der niederländischen Grenze geboren. Das heißt, sie ist 7 Jahre jünger als Martha Mosse. Sie war die Tochter eines Lehrers, besuchte zunächst die Volks- und dann die Mittelschule, galt schon als junge Frau als sehr durchsetzungsstark. Nach dem Schulabschluss 1907 nahm sie eine Stelle als Säuglingsfürsorgerin in Düsseldorf an. Sie absolvierte dann einen Kurs am christlich-sozialen Frauenseminar in Hannover. Also sprich, auch sie kam, genau wie Martha Mosse, über die soziale Arbeit. Und dann trat sie eine Stelle in der Erziehungs- und Besserungsanstalt Hamburg-Ohlsdorf an. Das war quasi ein Jugendgefängnis für Mädchen. Und Friederike Wieking muss wohl eine ziemlich effektive Knastwärterin gewesen sein, was sie wahrscheinlich auch für ein großes Kompliment gehalten hätte. Dazu noch, in zeitgenössischen Aussagen und leider auch in Teilen der heutigen Literatur finden sich Charakterisierungen über Friederike Wieking als, ja, in Anführungszeichen, herrisch und dominant. Und ich finde, da schwingt für meine Begriffe so ein bisschen der Vorwurf auch mit, dass sie sich nicht in ihre traditionelle Geschlechterrolle fügte. Das wohl auch schon als junge Frau nicht. Ich selber würde da gerne so ein bisschen aufs Vokabular achten. Denn es ist eine Sache, ob man vielleicht schon die junge Friederike Wieking für nicht besonders sympathisch hielt. Aber nach Aktenlage haben wir hier erstmal nur eine junge Frau, die sich vielleicht nicht die Butter vom Brot nehmen ließ, die auch gewillt war, sich durchzusetzen, die ihr eigenes Geld verdienen wollte, zumal ihr vielleicht auch schon sehr früh klar war, dass sie nicht heiraten wollte, denn ebenso wie Martha Mosse lebte sie als Erwachsene mit einer Frau zusammen. Und dass sie dabei sehr selbstbewusst vorging, das ist ja an und für sich noch keine Verfehlung. Übrigens nochmal zum Thema Frauenpaare. Es ist in der Tat so, dass sehr viele Polizistinnen mit Frauen zusammenlebten. Das hat jetzt aber weniger zu tun mit einer eventuellen Vorliebe für Uniform und Trillerpfeifen, sondern das war ganz einfach logisch. Denn eine Beamtin durfte nicht verheiratet sein. Es galt der Beamtinnenzölibat. Wenn also die ganzen verheirateten Frauen schon mal wegfallen, dann ist bei den Verbleibenden der Anteil der lesbischen Frauen natürlich entsprechend höher. Ja, 1915, also mit 24 Jahren, kam Friederike Wieking zum ersten Mal nach Berlin. Sie wurde dort sogenannte Gefährdetenfürsorgerin. Gefährdete, darunter verstand man insbesondere junge Frauen, die in Armut lebten und nach Auffassung des Fürsorgesystems Gefahr liefen, in die Prostitution zu geraten. 1918 wurde sie Polizeifürsorgerin in Stettin. 1921 ging sie dann wieder zurück nach Berlin und fing als Polizeifürsorgerin bei der Frauenhilfsstelle des Berliner Polizeipräsidiums an. 1927 wurde sie dann zur Kriminalpolizeirätin befördert und damit betraut, die sogenannte weibliche Kriminalpolizei oder WKP aufzubauen. Diese WKP war ein sehr, sehr interessantes Gebilde. Wenn man sich darunter jetzt so eine klassische Kripo vorstellt, die Mordfälle löst oder Wirtschaftskriminelle jagt, dann ist das zwar eine schöne Vorstellung, aber leider so war es nicht. Die WKP hatte ein ganz eingegrenztes Aufgabengebiet. Zu den Hauptaufgaben gehörten Vernehmungen von Frauen, Kindern und Jugendlichen und Ermittlungen, die im Zusammenhang mit Jugendkriminalität standen. Da gab es auch eine enge Kooperation mit der Jugendfürsorge. Diese WKP war nicht vom Himmel gefallen. Tatsächlich hatten Frauen schon seit gut einem Vierteljahrhundert für die Beschäftigung von Frauen im Polizeidienst gekämpft. Und zwar nicht, wie wir das wahrscheinlich heute machen würden, mit dem Argument, dass Frauen und Männer in der Berufswelt gleich zu behandeln seien. Das hätte damals niemanden interessiert. Denn es gab ja damals auch noch keine gesetzlich verankerte Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sondern argumentiert wurde damit, dass der männlich geprägte repressive Polizeiarbeit durch die Präsenz von Frauen von innen heraus verändert werden sollte und dass Frauen da einen besonderen Beitrag zu leisten hätten. Ein Bereich, bei dem die Aktivistinnen der Frauenbewegung eine Beteiligung von Frauen absolut unerlässlich fanden, war der Bereich der Prostitution. Dazu muss man wissen, dass Prostitution damals nicht verboten war, aber sie war zumindest bis 1927 polizeilich reglementiert. Was so viel heißt wie Frauen, die der Prostitution verdächtig waren, und das konnte relativ schnell passieren, da brauchte nur eine Frau mal ein bisschen langsam spazieren zu gehen oder alleine einen Schaufensterbummel zu machen und dabei nicht besonders schnell vom Fleck zu kommen. Also diese Frauen konnten von der Polizei aufgegriffen und als sogenannte Kontrollmädchen registriert werden. Eine Registrierung als Prostituierte bei der Polizei zog dann Zwangsuntersuchungen nach sich und natürlich auch Schikanen. Dass die Frauen sexistischem Verhalten ausgesetzt waren, muss man wohl kaum erwähnen. Und dass auch die Korruption bei der Polizei, bei dieser engen Verflechtung zwischen Polizei und Prostitution grassierte. Reglementiert und kontrolliert wurden einseitig die Prostituierten oder Sexarbeiterinnen, je nachdem, welchen Begriff man bevorzugt. Die Denke dahinter war, dass Prostitution eine hygienische Notwendigkeit für Männer sei. Die könnten ja quasi gar nichts dafür. Und ein Dankeschön gab es für die Leistung der Frauen in diesem Bereich natürlich nicht, dass sie sich dafür zur Verfügung stellten, für diese hygienische Notwendigkeit, sondern diese Frauen wurden obendrein noch gesellschaftlich geächtet. Diese Doppelmoral, die wurde aus den Reihen der Frauenbewegung schon vor der Jahrhundertwende kritisiert. Und zwar von den sogenannten Abolitionistinnen. Die forderten ein Ende der polizeilichen Reglementierung und flankierend bessere Wohn- und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen, damit keine Frau sich aus Not prostituieren musste. Man muss über den Abolitionismus allerdings auch sagen, dass es eine ziemlich paternalistische Bewegung war, in der die Betroffenen, sprich die Sexarbeiterinnen, selbst kaum je zu Wort kamen. Die Abolitionistinnen sahen sich eher so in der Rolle der Fürsprecherinnen oder der Retterinnen. Und dass Frauen eventuell auch freiwillig in die Sexarbeit gingen, das hatten die offenbar gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Die Historikerin Kerstin Wolf hat in ihrer Biografie zu Anna Papritz, der führenden Abolitionistin in Deutschland, geschrieben, die Idee, dass eine Prostituierte eventuell nicht gerettet werden wollte, ist in abolitionistischen Kreisen wohl kaum diskutiert worden. Ja, und ich finde, das sagt auch so einiges über diese Bewegung. Da galt es also, glaube ich, als ziemlich normal, dass man eine Prostituierte auch notfalls gegen ihren eigenen Willen, in Anführungszeichen, rettete. Immerhin erreichte der Abolitionismus 1927 die Abschaffung der polizeilichen Reglementierung und eine der früheren Errungenschaften war auch, dass Frauen bei der Polizei beschäftigt wurden. Ganz zu Anfang, ich habe es schon angesprochen, noch nicht als Polizistinnen, sondern als Polizeifürsorgerinnen oder manchmal sagte man auch Polizeimatrone. Die erste hat es in Stuttgart gegeben im Jahr 1903. Sie hieß Henriette Arendt. Diese Polizeifürsorgerinnen, die wurden hinzugezogen, wenn Prostituierte vernommen wurden, aber sie übernahmen auch Aufgaben in der allgemeinen Fürsorge, Jugendfürsorge, Gefangenenfürsorge, Gefährdetenfürsorge etc. Ja, und aus diesem Bereich der Polizeifürsorge erwuchs dann die weibliche Polizeiarbeit im engeren Sinn. Die ersten Polizistinnen gab es ab 1925 in Köln. 1926 bestand eine Frau namens Josephine Erkens schließlich als erste Frau überhaupt die Kriminalkommissarprüfung und die baute dann ab 1927 eine weibliche Kriminalpolizei in Hamburg auf. Etwa zeitgleich übernahm Friederike Wiking, mittlerweile 36 Jahre alt, diese Aufgabe in Berlin auch für Preußen. Diese weibliche Kriminalpolizei in Berlin, da hieß sie auch die Kriminalinspektion G, die bestand aus 7 Polizistinnen und einigen Assistentinnen, insgesamt 21 Frauen und wie gesagt, Friederike Wiking war die Chefin. Jetzt große Überraschung, die Frauen waren zwar mit dem Anspruch angetreten, der Polizei ein freundlicheres Antlitz zu geben, aber die Klientel, die hat das wohl nicht wirklich so wahrgenommen. Da waren die Polizistinnen also nicht wirklich beliebt, bei den Herren Kollegen leider auch nicht. Da waren die Frauen gar nicht gern gesehen als neue Konkurrenz, wie sie vielleicht auch empfunden wurden. Friederike Wiking musste an ihrem ersten Arbeitstag offenbar als allererste Amtshandlung schon mal in die Konfrontation mit ihrem neuen direkten Vorgesetzten gehen, weil der behauptete, er wisse überhaupt nichts von ihrer Berufung und er hätte auch überhaupt nichts zu tun für sie. Sie bestand dann wohl darauf, dass er im Innenministerium nachfragte und da wurde es ihm dann bestätigt, ja, die Frau ist tatsächlich da und die bleibt auch da. Und ja, zu tun bekam sie in der Tat im ersten Jahr ihres Bestehens, behandelte die WKP als ziemlich kleine Abteilung in Berlin 3.790 Fälle, bei denen insgesamt 5.305 Personen involviert waren, die meisten unter 18 Jahre. Und die preußische WKP wuchs in der Folge deshalb auch ziemlich rasant an, bis Anfang der 30er Jahre auf 116 Planstellen. In der Zeit des Nationalsozialismus war das Wachstum dann nochmal exponentiell größer, aber dazu kommen wir gleich. Ja, wie oft sich Martha Mosse und Friederike Wiking auf der Arbeit begegneten, ist nicht so ganz klar. Martha Mosse war ja Friederike Wiking nicht unterstellt, arbeitete auch in einer anderen Abteilung, aber beide hatten mit verwandten Themenbereichen zu tun, nämlich dem Kinder- und Jugendschutz. 6 Jahre lang dienten sie also gleichzeitig als Polizeibeamtinnen am Alexanderplatz. Ja, dann kam das Jahr 1933 und mit ihm die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und hier gabelt sich auch der Weg von Martha Mosse und Friederike Wieking. Während die WKP unter den Nazis noch einmal erheblich vergrößert und mit Befugnissen ausgestattet wurde, hieß es für Martha Mosse, ihren Schreibtisch zu räumen. Im April 1933 wurde das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen, nachdem alle Personen mit mindestens einem jüdischen Großelternteil entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden konnten. Martha Mosse wurde zunächst vom Dienst suspendiert und zum 31.12.1933 dann entlassen. Fast alle Mitglieder der Familie Mosse emigrierten nach und nach, die meisten in die USA, wie zum Beispiel auch Marthas Schwester Dora, mit der sie brieflichen Kontakt immer hielt. Martha Mosse selbst blieb und da steht zu vermuten, dass die Beziehung zu Erna Stock sicherlich ein Grund dafür war, denn die hätte natürlich nicht mitkommen können. Martha Mosse fand Arbeit bei der sogenannten Reichsvertretung der deutschen Juden, die wurde später umbenannt in Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Zunächst begann dieses Gremium als jüdische Interessenvertretung im Nazistaat. Martha Mosses Zuständigkeitsbereich war die Leitung einer Beratungsstelle für ambulante Händler, also Straßenhändler, die sehr oft Schikanen durch die Gestapo ausgesetzt waren. Ferner führte sie Spendensammlungen durch, aber dabei blieb es nicht. Mit der Zeit wurde ihre Position hochprekär, weil die gesamte Reichsvereinigung immer stärker von der Gestapo als Instrument genutzt wurde. Da gab es dann zum Beispiel die sogenannte Wohnberatungsstelle, für die Martha Mosse ebenfalls zuständig wurde. Und das hatte mit Beratung tatsächlich relativ wenig zu tun. Es ging um Umsiedlungen, da ab März 1939 jüdische Menschen nicht mehr bei nichtjüdischen VermieterInnen wohnen durften. Es gab also immer mehr Zusammenlegungen und immer mehr Menschen musste Martha Mosse zur Untermiete bei anderen Familien einweisen. Hätte die jüdische Gemeinde Berlins das nicht gemacht, dann wäre es von der Gestapo gemacht worden. Und so gab es in der jüdischen Gemeinde immer wieder Gespräche, wie weit gehen wir mit, können wir diese unmenschliche Praxis überhaupt noch mittragen. Aber man hoffte eben auch, Härten abwenden zu können und im einen oder anderen Fall vielleicht doch noch Rückstellungen erwirken zu können. 1941 kam es dann noch mal schlimmer, da wurde die Reichsvereinigung gezwungen, an Deportationslisten mitzuwirken. Das heißt, tatsächlich Namen zusammenzustellen von Menschen, die deportiert werden würden. Das hieß damals nur, deportiert wird nach dem Osten und viele Jüdinnen und Juden, nach eigener Aussage auch Martha Mosse selbst, die gingen tatsächlich erstmal noch davon aus, dass es sich um Umsiedlungen handeln würde. Schlimm genug, aber die Existenz von Vernichtungslagern, die konnte man sich nach Martha Mosses Aussagen zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Zumindest sie selber nicht und ihre Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, nach ihren Aussagen auch nicht. Was es aber gab, war wiederum die Hoffnung, dass man Härten mildern könnte, dass man das Ganze irgendwie menschlicher gestalten könnte. Und es war aber nicht nur das, es war tatsächlich auch ganz konkret so, dass den Mitarbeitenden ganz offen gedroht wurden. Wenn sie sich weigerten, an diesen Deportationslisten mitzuwirken, dann würden erstens natürlich die Menschen sowieso deportiert und zweitens zusätzlich nicht nur sie selbst, sondern man drohte auch mit der Erschießung von Kolleginnen und Kollegen bei der Reichsvereinigung. Diese Tätigkeit bei der Reichsvereinigung sollte Martha Mosse noch sehr, sehr lange nachhängen, noch bis weit nach dem Krieg. Es sind ihr Vorwürfe gemacht worden von Überlebenden, dass sie mit der Gestapo kollaboriert hätte. Wiederum andere haben ihr allerdings bescheinigt, dass sie selbst bis an die Erschöpfungsgrenze ging, um Härten zu mildern, um Rückstellungen zu erwirken und das auch ohne Ansehen der Person, also ohne, sagen wir mal, eigene Bekannte zu bevorzugen. Und die Forschung hält diese Aussagen auch für tatsächlich glaubwürdig. 1943 wurde Martha Mosse dann schließlich selbst deportiert, und zwar nach Theresienstadt. Es hätte wohl Auschwitz sein sollen, aber eine Diplomatengattin und selbst Widerstandskämpferin namens Hanna Solf kam ihr zu Hilfe. Hanna Solf war die Witwe eines Diplomaten. Die beiden hatten lange in Japan gelebt und wir erinnern uns, auch Martha Mosses Vater hat ja mal für die japanische Verwaltung gearbeitet. So ließ Hanna Solf also ihre Kontakte, die sie noch hatte, zur japanischen Botschaft spielen. Und Japan war Bündnispartner von Deutschland. So war es möglich, dass Hanna Solf durch ihre Intervention bei der japanischen Botschaft es schaffte, dass Martha Mosse immerhin nicht nach Auschwitz deportiert wurde, sondern ins Ghetto Theresienstadt, wo sie immerhin noch eine Überlebenschance hatte, zumal sie dort einen sogenannten Prominentenstatus bekam. Das wirkte sich immerhin auf ihre Unterbringung aus, das heißt, sie bekam eine Zweierzelle. Man darf es aber nicht so verstehen, dass sie bessere Verpflegung bekommen hätte. Martha Mosse war bald ebenso stark unterernährt wie alle anderen. Sie hatte Hungerödeme und musste nach dem Krieg auch ein Fingerglied amputiert bekommen. Im Ghetto Theresienstadt arbeitete sie in der Selbstverwaltung. Theresienstadt war ja quasi abgeriegelt und dann weitgehend sich selbst überlassen worden. Das heißt, die Menschen, die dorthin deportiert worden waren, die bauten ihre eigene Verwaltung auf. Martha Mosse arbeitete zunächst in der Detektivabteilung und später dann als Richterin. Es kam immer mal zu Diebstählen oder anderen kleineren Delikte. Kapitalverbrechen waren eher nicht an der Tagesordnung. Es gibt interessante Untersuchungen von der Historikerin Anna Haikova und dem Historiker Javier Samper Vendrell darüber, wie Martha Mosse innerhalb der Lagergemeinschaft in Theresienstadt gesehen und behandelt wurde. Martha Mosse war ja eine unverheiratete Frau, widersprach damit auch dem jüdischen Frauenideal. Und sie war eine Frau, die aus guten Gründen ihr Privatleben ja auch stark geschützt hielt. Also sie war nie diejenige gewesen, die so leicht jemanden in ihre Privatsphäre hineinließ. Aus all diesen Gründen galt Martha Mosse als kalt und abweisend, obwohl sie nach Aussagen von Leuten, die sie kannten, wohl eigentlich genau das Gegenteil war. Aber das war nun mal das Bild, was man von ihr hatte. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass sie in einem nicht traditionellen, in einem queeren Lebensmodell lebte, denn man hatte für sie nicht so wirklich ein Konzept und das führte zu einer gewissen Ausgrenzung. Dazu kam, dass sie schlicht und ergreifend eine Frau war und wie viele andere gebildete Frauen wurde sie in Theresienstadt aufgrund ihres Geschlechts weit unter ihren Möglichkeiten beschäftigt. Erst kurz vor der Befreiung wurde sie in eine leitende Position in der Gerichtsbarkeit von Theresienstadt berufen. Übrigens wird in der Forschung darauf hingewiesen, dass diese Benachteiligung bei der Beschäftigung auch ganz handfeste Konsequenzen hatte. Wie man beschäftigt war, hatte nämlich auch Auswirkungen auf die Verpflegungsrationen, die man zugestanden bekam. So, zurück nach Berlin. Dort machte Friederike Wieking inzwischen richtig Karriere. 1937 war sie die Leiterin des neu geschaffenen Referats A3 im Reichskriminalpolizeiamt geworden. Im September 1939 wurde die weibliche Polizei Teil des Reichssicherheitshauptamts und 1941-42 wurde Friederike Wieking dann auch zuständig für Einweisungen von Jugendlichen in die Jugendkonzentrationslager Moringen und Uckermark. Das hat sie sich übrigens zeitlebens schön geredet. Sie benutzte den Nazi-Begriff Jugendschutzlager, stellte zeitlebens in Abrede, dass es sich dabei tatsächlich um Konzentrationslager handelte und ja, rechtfertigte das, ihre Tätigkeit, ihre Rolle damit, dass es ohne sie ja wahrscheinlich noch viel schlimmer gekommen wäre. Ich denke, diese Argumentation, diese Schutzbehauptung, die haben wohl viele aus ihrer Generation in der gleichen Situation aufgestellt. Seit 1934 war sie Mitglied der NS-Frauenschaft. 1941 und damit relativ spät für eine führende Beamtin trat sie dann doch noch in die NSDAP ein. Ganz interessant finde ich, dass sie 1939 noch zur Beerdigung der Frauenrechtlerin Anna Papritz gefahren war. Der war sie aus der Frauenbewegung noch sehr herzlich zugetan. Und die Einladung zu dieser Beerdigung, die war vermutlich von der Lebensgefährtin von Anna Papritz, Margarete Friedenthal, ausgegangen. Und diesen beiden, Anna Papritz und Margarete Friedenthal, denen kann man nun wirklich gar keine Nazi-Affinitäten nachsagen. Die beiden waren linksliberal, Margarete Friedenthal hatte jüdische Großeltern und sie war auch Stadtverordnete für die DDP gewesen. Das wirft für mich so ein bisschen die Frage auf, wo genau man Friederike Wieking zwischen Anpassung, Mitläuferinnentum oder überzeugtem Nazitum ansiedeln kann. Viele Polizistinnen, die noch in der Frauenbewegung aktiv gewesen waren, die wurden unter den Nazis nicht mehr befördert. Wer als Frau dagegen in der Partei war, gerne auch ein bisschen jünger und damit halt noch nicht in der Frauenbewegung aktiv gewesen, konnte hingegen auch ohne Berufserfahrung ziemlich schnell Karriere machen. Und so ist es tatsächlich möglich, dass Friederike Wieking aus rein opportunistischen Gründen in die Partei eintrat, um also ihrer eigenen Karriere nicht zu schaden. Es kann auch sein, dass sie sich einredete, dass sie irgendetwas von den Errungenschaften der Frauenbewegung in die Nazizeit hinüber retten könnte. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, aber sie hat diese Schutzbehauptung ihr ganzes Leben lang wohl aufrechterhalten, ebenso wie die Behauptung, dass es ohne ihre Tätigkeit oder ohne die Jugendkonzentrationslager ja alles noch sehr viel schlimmer gekommen wäre, weil man die Jugendlichen dann nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt hätte. Aber letztlich muss man es auch ganz einfach sagen, Friederike Wieking hat sich damit auch an die Nazis verkauft. Die Historikerin Ursula Nienhaus kommt zu dem Schluss, dass die alte Garde der Frauenrechtlerinnen, die bei der Polizei landeten, insgesamt eher Zurückhaltung als Begeisterung empfanden, wohl aber zunehmende Anpassung an das NS-Regime sowie mit wachsender Unzufriedenheit über Aufstiegsblockierung auch Bereitschaft zu durchaus aktiver Kooperation mit Zumutungen und Anforderungen, etwa dem geforderten Parteibeitritt. Die Quelle dafür, wie auch weitere Literaturhinweise, gebe ich euch in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob Friederike Wieking ihre Position vielleicht tatsächlich dazu nutzte, um hier und da eine Härte zu mildern. Nur sie hat sich eben zu einem Teil dieses Systems gemacht. Sie wusste von den Menschenversuchen, die an den Jugendlichen in Moringen und im Jugendkonzentrationslager Uckermark stattfanden. Und anders als Martha Mosse, die für die jüdische Gemeinde Berlins Deportationslisten zusammenstellen musste, weil sie anders selbst deportiert worden wäre und ihre Kolleginnen und Kollegen andernfalls erschossen worden wären, tat Friederike Wieking das eben nicht unter Zwang. Sie hatte nur zu gewinnen. Das Einzige, was sie riskiert hätte, wäre vielleicht die ein oder andere Beförderung gewesen. Ja, und dann kam der Mai 1945. Für Martha Mosse kam er zunächst mal und ging dann auch wieder. Theresienstadt war zwar am 5. Mai befreit worden, aber das hieß ja nun keineswegs, dass die Inhaftierten sich in den nächsten Zug hätten setzen und nach Hause fahren können, denn es gab ja schlicht keine Verkehrsmittel. Und so ging das Lagerleben eigentlich erstmal weiter. Martha Mosse bekam Anfang Juli 1945 dann ein Arbeitszeugnis. Am 9. Juli wurde sie schließlich auf einem Lastwagen mit 11 anderen Häftlingen nach Berlin gefahren. Am 11. kam sie dort an und daheim in der Cicero-Straße, da fand sie Erna Stock vor. Und die Wiedersehensfreude, die muss riesig gewesen sein. Martha Mosse hat da in einem Brief an ihre Schwester einmal auch wieder dezent drauf Bezug genommen. Ja, Friederike Wieking war derweil selbst inhaftiert worden. Am 31. Mai wurde sie festgenommen und wurde für die nächsten 5 Jahre in verschiedenen Speziallagern des sowjetischen NKWD gefangen gehalten. Der NKWD, das war das sogenannte Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der Sowjetunion. Zuletzt, ab September 1948, war Friederike Wieking im Speziallager Nummer 2 Buchenwald inhaftiert. Im Februar 1950, erst mit der Auflösung der Speziallager, wurde sie entlassen. Eine Anklage bei den Waldheimer Kriegsverbrecherprozessen der DDR wurde nicht erhoben. Und ohne dass das jetzt Friederike Wiekings Taten in irgendeiner Weise ungeschehen machen würde, diese Speziallagerhaft, die hat überhaupt nichts mit auch nur im weitesten Sinne rechtsstaatlichen Verfahren zu tun. Es gab keine Gerichtsverfahren. Inhaftiert wurde insgesamt mit einer ziemlichen Willkür. Die Lager wurden mit größter Gleichgültigkeit seitens der sowjetischen Besatzungsmacht betrieben. Die Verpflegung war unzureichend, die Baracken waren überfüllt, unzureichend beheizt und die Sterblichkeit in diesen Lagern, die war immens hoch. Auch Friederike Wieking war nach der Lagerhaft völlig entkräftet und schwer krank. Sie wurde nach der Entlassung in ein Krankenhaus überführt und ihre Lebensgefährtin Hildburg Zeitschel, die holte sie dort ab. Es dauerte sehr lang, bis Friederike Wieking einigermaßen wiederhergestellt war. Eine Wiedereinstellung wurde abgelehnt in den Polizeidienst. Allerdings wirklich bezeichnenderweise für die junge Bundesrepublik, nicht weil Friederike Wieking in der NSDAP gewesen wäre, sondern weil sie eine Frau war. Das hat der Historiker Sören Groß herausgefunden. Beim BKA sah man schlicht keine Notwendigkeit, eine Frau einzustellen, wo es doch so viele verdienstvolle Männer gab, die noch nicht wieder eingestellt werden konnten. Sie verfasste dann noch so eine Art Rechtfertigungsschrift über ihre Zeit bei der WKP und im Jahr 1958 zog sie sich dann einen Oberschenkelhalsbruch zu. In der Folge bekam sie eine Lungenentzündung. Sie starb am 21. August 1958 im Alter von 67 Jahren. Martha Mosse war derweil auch nicht zur Ruhe gekommen. Sie fand nach dem Krieg Anstellung als Justizrätin im Strafvollzug und dann bei der US-Verwaltung. Sie musste beide Stellen aber wieder aufgeben, weil sie denunziert worden war. Ich habe ja eben schon darauf angespielt, es gab da Unterstellungen, sie hätte der Gestapo freiwillig zugearbeitet, sei sogar Mitarbeiterin der Gestapo gewesen. HistorikerInnen wie Anna Haikova und Javier Sampervendrell vermuten dahinter eine ganze Kombination von Motiven. Vieles wurde auf Martha Mosse projiziert, weil man ihre habhaft werden konnte. Sie war da, sie hatte überlebt und sie war dabei, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie bekam teilweise auch direkte Drohungen, auch per Telefon, dass man sich vorbehielt, sie bei jedem potenziellen Arbeitgeber wiederum zu verleumden. Da gab es mal einen ominösen Telefonanruf. Ich rate Ihnen, keine bessere Stellung anzunehmen, sonst wird man gegen Sie vorgehen, wurde da gesagt. Und vermutet werden auch so einige nicht offen formulierte Feindseligkeiten, die damit zu tun haben, dass Martha Mosse eben auch einen nicht traditionellen, sprich queeren Lebensentwurf hatte. Martha Mosse wusste sich bald nicht mehr anders zu helfen, als ein Ehrengerichtsverfahren anzustrengen. Das zog sich bis 1948 und endete damit, dass das Ehrengericht keine Schuld bei Martha Mosse feststellen konnte. Aber damit war es auch noch nicht vorbei, denn 4 Jahre später strengte eine jüdische Überlebende aus ihrer ziemlich direkten Nachbarschaft einen Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen sie an. Die Klage wurde abgewiesen, weil offenbar wirklich tatsächlich gar nichts dran war. Aber emotional belastete das Martha Mosse natürlich ungemein. Javier Sampervendrell vermutet, dass die Klägerin sich wahrscheinlich an der Idee festgebissen hatte, Martha Mosse für ihr Schicksal verantwortlich zu machen, denn irgendjemand musste es ja sein. Den sehr interessanten Aufsatz dazu, auf Englisch verfasst, verlinke ich euch ebenfalls in den Shownotes. Martha Mosse hatte dann noch verschiedene Stellen bei der Polizei und auch in der Verwaltung. Aber am 31. Dezember 1953 hatte sie dann wirklich die Nase voll vom Arbeitsleben. Sie hätte noch bis 70 weiterarbeiten dürfen. Das war eine Ausnahmeregelung, die man Verfolgten gewährte, damit sie fehlende Rentenanrechnungszeiten nacharbeiten konnten. Aber ja, wie gesagt, irgendwann war es dann auch mal genug. 10 Jahre hatte Martha Mosse dann nach ihrer Pensionierung noch mit Erna Stock zusammen. Dann starb die Lebensgefährtin. Martha Mosse überlebte sie um weitere 14 Jahre. Sie starb am 2. September 1977. Familie hatte sie in Deutschland schon lange nicht mehr. Um ihren Nachruf kümmerten sich alte Weggefährtinnen aus der Frauenbewegung, die sich im Berliner Frauenbund von 1945 zusammengeschlossen hatten. Martha Mosse hatte in diesem Verein auch lange noch im Vorstand mitgewirkt. Und den Verein, den gibt es übrigens heute noch. Ja, was kann man abschließend da wohl sagen? Also für mich, muss ich sagen, bleiben hier zwei Lebenswege, bei denen ich mich gefragt habe, als ich dazu recherchierte, warum weiß ich von diesen Frauen nichts? Warum gibt es über diese Geschichten keine Bücher, keine Serien, noch nicht mal einen Dokumentarfilm sonntags im Vorabendprogramm oder meinetwegen irgendwann donnerstags um 23.30 Uhr? Also ich finde, die Geschichten von Martha Mosse und Friederike Wieking, die gäben doch definitiv Stoff für eine Fernsehserie her. Und ich glaube, man müsste da noch nicht mal irgendwas dazu erfinden. Das war der erste Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich würde mich auch freuen, von euch zu hören, sei es über ein Bewertungsfeld, zum Beispiel auf Apple Podcast oder die Frage- und Antwort-Sektion auf Spotify oder auch über Instagram. Folgt mir da gerne unter @frauenvondamals, falls ihr es noch nicht tut. Macht's gut und bis bald!